Und ich habe mir ein paar Statistiken angeschaut von Leroy Sané. Er ist nicht so schlecht, wie er teilweise gemacht wird. Also er ist kein Stinkstiefel und er hat das höchste Tempo. Er hat die größte Laufdistanz von den drei. Er ist, wenn es um, ja, um, wenn es um solche Laufwerte geht, ist er unter den Top 5 der Flügelspieler weltweit. Also es ist ja nicht so, als wäre er zu gar nichts fähig.
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur letzten Ausgabe der Bayernwoche im Jahr 2024. Es ist also doch passiert, die Bayern haben unter Vincent Kompany ein Fußballspiel in der Bundesliga verloren. Das 1:2 in Mainz lässt sich aufgrund des Blicks auf die Tabelle bei 4 Punkten Vorsprung vor Leverkusen allerdings noch leicht verschmerzen. Schlimmer könnte da schon ins Gewicht fallen, dass laut mehrerer Berichte Florian Wirtz langfristig in Leverkusen verlängern soll. Was da dran ist und wie es gleichzeitig bei den Vertragsverlängerungen von Jamal Musiala und Leroy Sané aussieht, wollen wir jetzt ganz in Ruhe besprechen. Dazu gibt es ja auch noch einmal Fußball in diesem Jahr und Fanclub-Treffen war auch noch. Also es dürfte in dieser letzten Folge vor Weihnachten mal wieder nicht langweilig werden. Erst recht, da auch heute wieder an meiner Seite ein Mann ist, der das Wort langweilig, glaube ich, gar nicht in seinem Sprachgebrauch hat. Unser Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger. Grüße dich, Kumbi.
Ja, hallo Bjarne, hallo da draußen. Die Überleitung kam jetzt so überraschend, mir fällt nichts Schlagfertiges ein.
Oh Gottes Willen. Bist auch schon in Weihnachtsstimmung oder was? Bist schon eingeschlafen, der Körper, der Geist?
Wahrscheinlich, du hast mich hier jetzt eiskalt erwischt. Naja, macht nichts.
Dann lass uns doch, bevor wir sportlich werden, noch ganz kurz, schon, wenn wir hier so ein bisschen in vorweihnachtlicher Stimmung sind, kurz drüber sprechen. Wie viel Weihnachtsstimmung ist bei dir schon aufgekommen? Und die viel wichtigere Frage, hast du schon alle Geschenke beisammen?
Ich habe alle Geschenke beisammen. Es ist ein bisschen seltsam, dieses Weihnachtsfest. Es kam so überraschend. Ja, obwohl man ja stimmt. Seit einem Jahr weiß, dass es wieder am 24. Dezember sein wird. Richtig. Aber irgendwie, ich weiß nicht, dadurch, dass es ein Dienstag ist oder ich weiß es nicht. Irgendwie kam es dann doch überraschend. Zwischendrin gab es mal Schnee, dann wieder nicht. Aber die Weihnachtsbeleuchtung hängt bei uns am Eingang. Von dem her weiß ich dann doch immer wieder, wenn ich nach Hause komme, hoppla, es ist ja Weihnachten.
Da kommt ja bald was. Da kommt ja bald was Großes. Besonders mit auch mit Kindern ist das doch nochmal was anderes. Da kommt doch ein bisschen andere Weihnachtsstimmung auf, oder? Könnte ich mir jetzt vorstellen.
Das sowieso. Also jetzt wird dann der Weihnachtsbaum gekauft. Wir wechseln von künstlich wieder auf natürlich grün.
Schön.
Und mal schauen, wie da das Feedback der Kleinen sein wird.
Ja, ich bin schon gespannt, wenn ich es von dir nach Weihnachten irgendwann erfahren werde. Viele Bayern-Fans da draußen warten sehr wahrscheinlich auch schon sehnsüchtig auf die Weihnachtsfeiertage und wahrscheinlich vielleicht sogar noch sehnsüchtig auf ein finales Geschenk der Bayern so kurz vor Weihnachten und zwar vielleicht in einer Form von einer Vertragsverlängerung. Du hattest vor vielen Wochen ja mal angedeutet, dass es ein Bayern-Stil wäre, so im letzten Heimspiel des Jahres, also morgen gegen Leipzig, sowas vielleicht mal zu verkünden. Das müssen wir natürlich jetzt hier heute aktuell in dieser Folge noch abwarten, aber wir können auf jeden Fall schon mal sagen, dass es dieses Geschenk bei Jamal Musiala wohl eher nicht geben wird, zumindest laut seiner neuesten Aussagen. Was das alles zu bedeuten hat, da wollen wir natürlich jetzt intensiver drüber sprechen und wie genau der Stand bei ihm in der Vertragsverlängerung ist und das alles in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Ja, Kumbi, Jamal hat unter der Woche gesprochen bei den Kollegen der Sportbild und sich so ein bisschen zu seiner Zukunft geäußert und da nämlich genau diesen einen Satz gesagt, den ich eben schon angeteasert habe. Es gibt aktuell leider noch kein Weihnachtsgeschenk, das ich den Fans machen kann. Wieso das denn? Wieso kann er denn nicht als Weihnachten, also was wäre denn ein besserer Zeitpunkt als Weihnachten gewesen?
Naja, es sind ja noch nicht alle Details geklärt und bei Jamal Musiala ist es ja so, dass er nicht den Druck hat wie andere Spieler, deren Vertrag 2025 ausläuft, denn das vergisst man ja immer wieder, der Vertrag von Jamal Musiala läuft erst 2026 aus. Mhm. Also rein theoretisch könnten wir noch ein Jahr lang diese Diskussionen und diese Verhandlungen haben, so lange wird es nicht dauern, aber klar, er hat keinen Druck, er spielt viel Fußball, ich glaube, das geht bei ihm auch in die Richtung, die Joshua Kimmich schon angedeutet hat, alle drei Tage ein Spiel, viel Reisestress und dann fährt man den Körper und den Geist wieder hoch, dann fährt man ihn wieder runter und Max Eberl hat es heute auf der Pressekonferenz gesagt, er hofft, dass die Weihnachtstage nicht nur zur körperlichen Regeneration genutzt werden, sondern auch, dass sich die Leute Gedanken machen, denn von Seiten der Bayern liegen alle Karten auf dem Tisch.
Gedanken hat er sich soweit schon mal gemacht, zumindest lässt er das so ein bisschen in diesem Interview auch anklingen und sagt sehr offen, ich möchte ganz gerne beim FC Bayern eine Ära prägen, wenn ich meinen Vertrag eben verlängere, ist dies mein Anspruch und Ziel. eben Gesicht zu sein, all das, was wir jetzt über Wochen thematisiert haben, eben diese Ära ja, mitzugestalten, mitzuprägen. Wie ist denn jetzt der Stand in den Verhandlungen? Also es liest sich alles danach. Er sagt außerdem noch so ein bisschen, okay, es geht natürlich darum, wettbewerbsfähig zu sein, nicht nur in der Bundesliga, auch in der Champions League. Es ist natürlich immer nur schwierig, so ein bisschen sportlichen Erfolg kannst du immer sehr schwer voraussagen. Bei den Bayern kannst du ihn mehr voraussagen als in anderen Vereinen. Aber natürlich kann ihn auch Max Eberl nicht prophezeien, ob nächstes Jahr der Champions-League-Triumph drin ist. Also woran hapert es noch ein bisschen?
Uli Hoeneß könnte das. Uli Hoeneß hätte ja gesagt, ich kann die Meisterschaft schon mal ankündigen. Nein, also die Aussagen, wenn Jamal Musiala sagt, wenn ich meinen Vertrag verlängere, das muss man ja so lesen, falls meinen Vertrag verlängere. Und das zeigt meines Erachtens nur, dass das Thema Geld und so weiter auch bei ihm gar keine so große Rolle spielt, weil da sind die Bayern wirklich all in gegangen. Wir haben die Zahlen ja schon genannt. Und jetzt geht es eben um die sportliche Perspektive. Und genau die Frage habe ich ja heute Max Eberl gestellt. Erfolg ist nicht planbar. Was kann man den Leuten da versprechen? Hat er geantwortet. Es geht um Vertrauen. Es geht darum, dass er die handelnden Personen kennt, Vincent Kompany, sich selbst etc. Er kennt das Umfeld des Vereins und auf dieser Ebene muss man jetzt eben Jamal Musiala ein weiteres Mal offenbar überzeugen. Soweit ich höre, läuft alles positiv. Es gab jetzt keinen großen Knall oder sowas, aber es fehlen halt einige Details und es fehlt natürlich auch die sportliche Perspektive und Jamal Musiala schaut natürlich auch drauf, was passiert denn da in der Kaderplanung, welche Ansprüche hat man denn noch beim FC Bayern, ist denn ein Halbfinale so wie vor 10 Jahren noch Normalität, ist es das, was man sich jedes Mal wieder als Ziel setzt und zwar realistisch setzen kann oder ist das alles nur Pfeifen im Walde, da schaut er ganz genau drauf und so viel gehört auch zur Wahrheit. Er möchte ja auch, und das hat er auch schon gesagt, diese Einzeltitel holen. Er möchte den Ballon d'Or holen. Er möchte der Weltfußballer werden. Er möchte eben diese individuellen Preisverleihungen gewinnen. Toni Kroos findet ja sowas ganz, ganz unwichtig.
Furchtbar.
Aber Jamal Musiala ist da anders gestrickt. Und es gehört schon zur Wahrheit dazu, dass du bei Real Madrid oder bei anderen ganz großen Clubs irgendwie leichter an diese Titel kommst, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Da legen sich die Bayern auch ins Zeug. Das hatten wir ja auch schon besprochen, wie sie ihn da mit Klauen verteidigt haben, als er nicht mal auf der Shortlist für den Ballon d'Or stand.
Vollkommen richtig. Trotzdem, vielleicht einfach nur noch mal zur Einordnung, weil wir beide jetzt ja auch schon seit so vielen Wochen auch drüber sprechen. Wieso hat man denn aktuell so ein bisschen das Gefühl, dass sich bei den Bayern diese Vertragsverlängerungen hinziehen? Also ist das eigentlich Usus in der Branche und einfach nur aktuell wirkt es so ein bisschen, ne? Bei Kimmich haben wir darüber gesprochen, bei Davis, bei Neuer, über den wir nachher noch kurz reden wollen, bei Musiala jetzt sowieso die ganze Zeit, fällt es nur jetzt aktuell ein bisschen mehr auf, weil es halt in der Öffentlichkeit früher mehr Details bekannt sind? Oder war es eigentlich schon immer in der Branche so, also dass man gesagt hat, ja komm, so eine Vertragsverlängerung ist halt nicht mal ebenso gestrickt. Ist da aktuell irgendwie was besonders dran? Weil wie gesagt, es wirkt halt einfach so, man ist jetzt ein halbes Jahr, hat man die ganze Zeit drüber gesprochen. Die Bayern haben eigentlich seit 3 Monaten die Karten auf den Tisch gelegt. Zumindest ins Final passiert ist noch nichts.
Ich würde gar nicht sagen, dass so viele Details auf dem Tisch liegen. Es ist nur so, dass die Bayern eine besondere Phase erleben, weil viele Verträge von vielen wichtigen Spielern oder von namhaften Spielern auslaufen. Mhm. Ich muss sie mal wieder aufzählen. Müller, Neuer, Davis, Sané, Kimmich, Eric Dier gehört noch dazu, Sven Ulreich gehört noch dazu und eben Jamal Musiala, den man früh binden will, bevor er Flüge wird und dann sich verabschiedet. Also diese Häufung ist schon etwas Besonderes und gerade, dass es so namhafte Spieler sind. Deswegen ist da besonders viel Druck drauf und die eine Verhandlung, sag ich jetzt mal, befruchtet natürlich auch die andere. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Jamal Musiala sagt, wenn der Kimmich bleibt, dann sehe ich mehr Erfolgschancen. Wenn der bleibt, dann ist die große Chance da, dass ich auch hier bleibe. Umgekehrt könnte Joshua Kimmich auch sagen, ich will eine schlagkräftige Truppe, ich will Champions League gewinnen und dafür brauchen wir so Leute wie Jamal Musiala. Also das sind keine Bedingungen.
Ja, aber irgendwann muss halt dieser erste Dominostein fallen, ne?
Das ist richtig. Es sind keine Bedingungen, die da gestellt werden, denke ich, sondern da geht es einfach nur darum, Freunde, ich will schon merken, dass hier im Kader was passiert. Und das stimmt schon, da fehlt so der Dominostein. Bei Manuel Neuer sieht es derzeit sehr gut aus. Da haben ja auch beide Seiten sich schon zueinander hingewandt und haben gesagt, also eigentlich wollen wir alle, dass es weitergeht. Das wäre schon mal ein Dominostein. Aber der Vertrag von Manuel Neuer ist ja auch nicht auf die mittelfristige Zukunft ausgerichtet. Da geht es um ein Jahr, nicht um 4 Jahre. Ja. Also es ist so ein kleiner Knoten noch drin und ich könnte mir vorstellen, wenn der erste Knoten platzt, dann geht es ganz, ganz schnell.
Vielleicht zum Abschluss von dieser Musiala-Geschichte nochmal. Du hast es jetzt ganz am Anfang schon mal gesagt, der komplette Druck, wie bei anderen Spielern, ist natürlich nicht drauf, da der Vertrag, wie gesagt, bis 2026 im Sommer läuft. Trotzdem, soweit ist man natürlich auch, wir uns auch irgendwie diesem ganzen Geschäft bewusst, wenn das Ding nicht bis nächsten Sommer durch ist, dann müssen die Bayern sich ja zwangsläufig auch irgendwo mit einem Abgang beschäftigen, beziehungsweise irgendwie noch einen Wechsel forcieren, dadurch, da du also einen Spieler natürlich niemals ablösefrei irgendwie verlieren darfst. Gibt es da irgendwie eine Deadline, die du mal gehört hast, wo man gesagt, okay, komm, bis Frühjahr wollen wir wirklich fix eine Entscheidung haben oder die Unterschrift haben oder zumindest wissen, wie es mit dir weitergeht? Ist dir da irgendwie sowas bekannt oder wie würdest du vielleicht auch anstelle der Bayern deadline-mäßig vorgehen?
Ja, die Logik gibt da die Regeln vor. Also du bräuchtest eigentlich schon bis Frühjahr Bescheid, damit du dich dann eventuell um Ersatz kümmern musst. Denn ohne eine Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala kann ich mir nicht vorstellen, dass man mit ihm in die Saison 25-26 geht. Weil im Winter kriegst du ihn nicht verkauft und dann im Sommer 26 ist er ablösefrei. Von dem her, du musst dich jetzt drum kümmern und das tun die Bayern ja auch. Und du brauchst im Frühjahr Klarheit, damit du dann die Monate März, April, Mai, Juni dafür nutzen kannst, dass du adäquaten Ersatz findest, beziehungsweise die Spieler neu ordnest und hier ein bisschen rumjonglierst, die du schon in München hast. Also bis Frühjahr haben die Bayern absolutes Interesse, dass hier die Zukunft geklärt wird.
Abschließende Frage zu dem Thema. Du hast vor Wochen mal gesagt, du hast ein gutes Bauchgefühl in der Personalie. Hat sich das geändert oder ist das immer noch genauso?
Das Bauchgefühl ist immer noch gut. Und nicht nur das, was man im Hintergrund hört, sondern auch die Aussagen, die man im Vordergrund auf offener Bühne hört, gehen ja in die Richtung. Also Max Eberl und Christoph Freund, die müssen natürlich Berufsoptimisten sein. Wäre jetzt schwierig, wenn die öffentlich sagen würden, boah, ich sehe gar keine Chance, dass der Jamal bei uns bleibt.
Ja, klar.
Aber auch die Worte, die Jamal Musiala derzeit wählt, sind sehr weise. Und ich kann allen Bayern-Fans nur sagen, ihr könnt relativ entspannt in die Winterpause gehen.
Trotz vorzeitigem Geschenk von Jamal Musiala kann man sich trotzdem guten Gefühls in die Weihnachtsfeiertage verabschieden. Denn das Bauchgefühl von Stefan Kumberger ist gut und das trügt eigentlich nie. Können wir auch mal so festhalten.
Das hast du gesagt.
Bisher war das zumindest. Also wenn dein Magen gegrummelt hat, dann ist meistens mal ein Anzeichen. Bislang scheint er ja ruhig zu sein, ist ja gut. Freut mich. Wie es mit deinem Magen bestellt ist in der nächsten Personalie, da bin ich sehr gespannt drauf. Die hat ja vielleicht auch so ein bisschen mit der Zukunft von Jamal Musiala zu tun. Du hast ja eben schon mal angesprochen, manchmal möchte man ja auch einfach mal wissen, wie so ein Kader dann aussieht, wie er wettbewerbsfähig ist in der Zukunft. Und da gibt es ein paar Neuigkeiten rund um Florian Wirtz, oder zumindest viele Gerüchte rund um Florian Wirtz. Die wollen wir jetzt noch mal kurz einordnen in unserer zweiten Rubrik.
Die Zukunft der Bayern.
Ja, Kumbi, der Kicker hat Anfang der Woche über eine bereits feststehende Verlängerung des Vertrags von Florian Wirtz in Leverkusen berichtet. Offiziell ist das Ganze immer noch nicht. Es würde sich um eine Verlängerung von mindestens einem Jahr handeln. Sein aktuelles Arbeitspapier geht noch bis zum Jahr 2027, also bis Sommer 2027. Mal kurz deine Einordnung dazu. Was ist nach deinen Informationen dran? Wie gesagt, Leverkusen hat sich dazu auch schon geäußert, hat betont nochmal, dass man in Gesprächen ist, aber dass man die halt immer in sehr vertrauten Kreise halt mit der Familie Wirtz führt. Sein Papa ist ja auch noch sein Berater. Also und dementsprechend weder dementieren noch irgendwie zusagen kann, dass da was dran ist. Wie gesagt, der Kicker hat sich da weit rausgelehnt aus dem Fenster. Wie ist dein Stand? Was ist dran an dieser möglichen Verlängerung und wie sehr würde es die Bayern auch treffen, wenn es wirklich wahr wäre?
Da sind wir wieder bei Telekolleg Medienkunde. Zweite Woche, erster Tag, erste Stunde.
Gerne, da war ich nämlich krank.
Dann hör zu. Also es ist so, der Kicker ist in Leverkusen sehr gut informiert. Und die Schreckensnachrichten, die in der Sache Jonathan Tah immer nach München geschwappt sind, kamen größtenteils vom Kicker. Also da kann man sich schon, kann man das schon einordnen, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Oh, würde ich jetzt mal hier, würde ich jetzt hier mal sagen. Interessant ist ja die Reaktion der Leverkusener. Und da müssen wir jetzt mal vorlesen, was da so gesagt wurde. Also aufgepasst. Leider hat eine Meldung des Kicker heute früh dazu geführt, dass wir deren Inhalt grundsätzlich einordnen müssen. Bayer 04 pflegt seit Jahren schon ein sehr vertrauensvolles und enges Verhältnis zu Florian Wirtz und dessen Familie. Vertragsangelegenheiten werden dabei nach wie vor und ausschließlich zwischen der Bayer 04 Geschäftsführung und der Familie Wirtz besprochen. Sollte sich an der aktuellen vertraglichen Situation bis 2027 etwas ändern, wird Bayer 04 dies selbstverständlich wie bisher und im Einvernehmen mit Familie Wirtz transportieren. So, und dann, wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu diesem Thema nicht weitergehend äußern werden. Ich lese jetzt da raus, es ist noch nichts unterschrieben, an der vertraglichen Situation hat sich noch nichts geändert, steht ja drin. Aber man scheint, ebenso wie die Bayern mit Jamal Musiala, scheinen die Leverkusener auf einem guten Weg mit Florian Wirtz zu sein. Die Frage ist, was hat Florian Wirtz vor? Was will Wirtz wirklich? Worauf ist dieser Vertrag ausgelegt? Und da kennen wir natürlich noch keine Details. Ist das ein Vertrag, der wirklich eine satte Laufzeitverlängerung beinhaltet? Oder ist es vielleicht eine Verlängerung nur bis 2028 mit einer Ausstiegsklausel? Geht es da um eine reine Gehaltsanpassung? Also das ist ja dann auch immer das Geheimnis hinter so einem Vertrag.
Ja,
deswegen, manche haben schon vom Wirtsschock gesprochen, den die Bayern da erleiden mussten. Aber es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Zweite Phrase innerhalb von 90 Sekunden, glaube ich.
Ich habe Gänsehaut.
Die Hoffnung ist für den FC Bayern noch nicht verloren. Die Leverkusener sagen es, es hat sich an der vertraglichen Situation nichts geändert. Selbst wenn Florian Wirtz in Leverkusen bleiben sollte, noch mal ein Jahr, dann heißt das nicht, dass für die Bayern alles verloren ist, sondern es kommt dann eben auf die Vertragsinhalte an. Und da verweise ich mal auf Herrn Waldemar Anton, der ja in Stuttgart gesagt hat, ich verlängere, weil ich den VfB nach vorne bringen will und große Liebe, bla bla bla. Und dann wurde aus der großen Liebe zum VfB die echte Liebe zum BVB.
Ja, also, korrekt.
Nächste Phrase, Papier ist geduldig. Und jetzt höre ich dann auch wieder auf mit den Phrasen.
Wirklich?
Heute wie ein Maschinengewehr.
Das ist ja unvorstellbar.
Ich benutze diese Phrasen ja deswegen, weil sie in dem Falle richtig gut passen. Die Bayern müssen sich meines Erachtens keine Sorgen machen, dass sie niemals mehr Florian Wirtz an die Isar holen können, sondern falls es tatsächlich zu dieser Vertragsverlängerung kommt, kommt es dann immer noch darauf an, was steht denn in so einem Vertrag wirklich drin.
Vollkommen richtig. Und trotzdem ist es natürlich, sagen wir mal, ein Schritt oder wäre es ein Schritt, wir müssen immer noch ein bisschen im Konjunktiv darüber berichten, der zumindest Verwunderung auslöst. Also dafür war es ja jetzt dieses auch öffentliche Buhlen schon um Florian Wirtz, ist ja schon größer geworden in München. Also nochmal, man hat ihm nicht die gleiche Liebe wie Jamal Musiala entgegengebracht, wäre ja auch komisch, aber man hat ja schon immer mal wieder durchklingen lassen in verschiedenen Formen von dem Max Eberl, von dem Uli Hoeneß, dass man eben genau diesen Spieler ja sehr, sehr gut findet und ist halt im nächsten Sommer ja dieses große Objekt der Begierde sein könnte, weil es halt eben auch mit Musiala so gut klappt in der Nationalmannschaft, dass dafür viel Geld auf den Tisch gelegt, man viel Geld auf den Tisch legen müsste, egal wie lange sein Vertrag geht, das war eh klar. Und trotzdem ist es ja, ob es ja jetzt für ein Jahr verlängert, für zwei Jahre, dieses große Projekt im nächsten Sommer, das steht dann ja wirklich in einem ganz, ganz großen Fragezeichen. Und das ist ja schon nochmal zumindest eine Neuigkeit rund um die Kaderplanung jetzt.
Richtig, richtig. Die Bayern würden dadurch viel Zeit verlieren und das hat dann natürlich auch auf einen Einfluss auf die aktuellen Vertragsverhandlungen mit Leroy Sané. Also ja. Leroy Sané ist ja jemand, der einen Marktwert von ungefähr 60 Millionen hat. Da bist du gerade auf dem Weg dahin, den vielleicht ablösefrei abzugeben im Sommer. Wenn aber Florian Wirtz sagt, nee, 2025 ist mir in München zu früh, 2025 ist mir in München zu früh, dann könnten die Bayern sich überlegen, also bevor wir jetzt einen Wirtsersatz kaufen, der 1:1 nie der Ersatz für Florian Wirtz sein kann, behalten wir doch lieber den Leroy Sané nochmal 2-3 Jahre und verkaufen den dann wirklich zu marktüblichen Preisen, falls Florian Wirtz kommen sollte. Also an diesem, es hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen und darf ich noch eine Phrase sagen, bitte?
Weil du es bist. Weil wir Weihnachten bald haben, darfst du es.
Der Flügelschlag eines Schmetterlings kann viele Kilometer weiter einen Tornado entfachen. Heißt.
Unvorstellbar. Den kannte ich sogar noch gar nicht.
Ja, siehst du mal. Spaß beiseite. Es ist so, dass natürlich alles mit allem zusammenhängt. Und wenn Florian Wirtz wirklich sagen sollte, von 2025 ist für mich München zu früh, dann ändert das einiges in den Verhandlungen mit Leroy Sané. Dann ändert das einiges für die Zukunftsperspektiven von Kingsley Coman und Serge Gnabry. Also ich möchte da nicht in der Haut von Max Eberl stecken, denn die Bayern haben Leroy Sané meines Wissens nach schon deutlich gemacht, wir wollen mehr sehen von dir. Und wenn dann Florian Wirtz nicht kommt, dann hast du kein Drohpotenzial quasi mehr für Leroy Sané, sondern dann musst du angekrochen kommen und sagen, bleib bitte, wir brauchen dich noch 2 Jahre.
Oder, also, du schwenkst halt komplett um, ne? Eine Personalie, die wir ja auch schon ein paar Mal diskutiert haben. Ein Paul Wanner kommt im nächsten Sommer auch zurück. Ist noch nicht auf dem Niveau von Florian Wirtz, möchte ich überhaupt gar nicht inhaltlich gerade aktuell vergleichen. Von der Position aber rein nominell wäre es halt jemand, den du halt auch in die Richtung aufbauen könntest, ne?
Genau, das wäre so der Ausweg, dass man sagt, okay, wir setzen jetzt voll auf Paul Wanner, Jungspund mit Bayern Vergangenheit, beziehungsweise hat ja noch Vertrag, der wäre quasi gratis, da brauchen wir keine Ablöse bezahlen. Das wäre natürlich der Nachwuchs-Move und ich glaube, der käme auch bei vielen Fans ganz, ganz gut an, aber man hat sich eben schon bei Florian Wirtz so weit aus dem Fenster gelehnt. Man hat gesagt, toller Spieler. Uli Hoeneß war da wieder verbal ganz vorne dabei und hat gesagt, den möchte ich in München sehen. Also es wäre natürlich schon eine Niederlage für die Bayern, denn wenn ich da lese, Bayer Leverkusen hat einen guten Kontakt zur Familie Wirtz, den hat Uli Hoeneß auch schon gepflegt. Mhm. Also da kommt es auf Nuancen an, aber es ist schon so, an dieser Wirtz-Personalie, gut, dass du da Paul Wanner auch noch angesprochen hast, hängt sehr, sehr viel. Das bringt, also die ganze Statik des Kaders beziehungsweise der Kaderplanungen könnte da deutlich durcheinander gewirbelt werden.
Inwieweit hängt da vielleicht auch was Richtung Musiala-Verlängerung zusammen? Ne? Ich habe es eben schon mal angedeutet, oder wir haben es vorhin gesagt, der halt auch öffentlich sagt, er möchte halt wissen, wie wettbewerbsfähig der Kader ist und in der Zukunft, dass die beiden sich jetzt gut verstehen, dass es den Kosenamen dort gibt, dass die in der DFB-Elf wirbeln, müssen wir hier alles nicht mehr aufwärmen, das weiß jeder da draußen. Und trotzdem ist das vielleicht auch ein Zeichen einfach nur, hey, diesen möglichen Mitlieblingsspieler, den er da an seiner Seite haben möchte, bekommt man halt jetzt zumindest für einen weiteren Sommer sehr, sehr wahrscheinlich nicht.
Also bei der Bewertung von Vusiala, den Begriff, den du ja nicht magst, bin ich immer erstaunt. Ich fand, dass die beiden sehr gut miteinander harmoniert haben schon, vor allem in der Nationalmannschaft oder in der Nationalmannschaft. Die beiden verstehen sich gut, das ist auch kein Geheimnis, sind dicke Kumpels. Ich bekomme aber manchmal auch Instagram-Nachrichten, ja, die waren ja bei der EM auch nicht so gut gemeinsam, den Wirtz brauchen wir gar nicht. Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte und man darf nicht vergessen, dass dieser Hochofen in München Spieler wie Florian Wirtz ja nochmal härter macht und mehr noch stählt. Von dem her, alle, die jetzt tatsächlich Zweifel haben sollten, ob Florian Wirtz dem FC Bayern helfen könnte, denen kann ich nur sagen, du gehst, ja, beim FC Bayern gehst du nicht so raus, wie du reingekommen bist. Da passiert was mit dir. Und deswegen
In beide Richtungen, ne? Also positiv wie negativ, ne?
Klar, in beide Richtungen. Also das kann in beide Richtungen gehen. Wir haben schon genügend Spieler erlebt, die hoch gelobt waren und in München angekommen sind und nach einem Jahr wieder auf Wiederschauen sagen mussten und gemerkt haben, okay, München ist nichts für mich. Die Gefahr sehe ich aber bei Florian Wirtz nicht, weil er ziemlich geerdet ist, weil er sich auch jetzt öffentlich keine Blöße gibt und der würde dann schon besonders an die Hand genommen werden, damit er wirklich einer der Topstars auf dieser Welt wird, und zwar beim FC Bayern.
es ist trotzdem, Kumbi, nochmal so ein weiteres Zeichen von Leverkusen, ne? Nach Alonso, nach Tah, dass man dort wirklich überhaupt nicht gewillt ist, so diesen ja, Dortmund-Weg einzugehen, der 2010er bis 2014er Jahre, und dass man halt die besten Leute reihenweise irgendwie Richtung München verliert. Also man bleibt da unfassbar hartnäckig und hat anscheinend ja auch immer gute Karten, also eine gute Position bei allen drei Beteiligten. Bei Tah vielleicht ein bisschen widerwilliger, dass er dann am Ende dort geblieben ist, aber bei Alonso und Wirtz scheint es jetzt darauf hinauszulaufen. Mal gucken, was mit Alonso im nächsten Sommer passiert, aber dass man halt immer wieder diese Leute dann auch überzeugen kann, hey, der FC Bayern ist ein großer und toller Verein, vielleicht auch langfristig für euch was, aber die ganz kurzfristige Perspektive oder auch mittelfristige Perspektive, die ist weiter hier in Leverkusen.
Ja, man sieht ja, wo Dortmund gelandet ist durch die ewige Verkauferei. Also no front Richtung Dortmund. Manchmal musst du die Leute auch einfach verkaufen, weil sie weg wollen. Aber du landest halt dann über kurz oder lang, wenn du nicht immer die Top-Transfers dann landen kannst, wenn du nicht immer die Spürnase hast, dann landest du halt im Mittelfeld. Und ich muss mich wiederholen, ich bin ja immer ein Freund davon, dass man gute Leute, die man schon hat, eher nicht abgibt. Und nach der Maßgabe arbeiten offenbar auch die Leverkusener. Und Bayer hat natürlich auch Argumente auf seiner Seite. Du hast ein ruhiges Umfeld, du kannst in Ruhe arbeiten. Klar, die Fanbase ist nicht so groß. Dafür hast du dann eben auch weniger Druck. Infrastrukturell ist in Leverkusen alles tipptopp. Du hast immer noch, auch wenn er schwächelt, du hast den Bayer-Konzern im Rücken. Also da gibt es viele Argumente für Topspieler zu sagen, ich bleibe noch ein Jahr. Ich glaube nicht, dass Leverkusen so die Endstation ist für Leute wie Florian Wirtz.
Nein, glaube ich auch nicht.
Da ist er ehrgeizig genug, um irgendwann mal die Rheinstadt, sagt man das bei Leverkusen?
Ja, auch also gehört zu Köln, ne? Also hätte ich jetzt, also so mit, ja. Mit dran.
Ja, richtig. Also die Stadt rund um das Bayerkreuz zu verlassen, da glaube ich, werden wenige Leute ihre Karriere beenden, wenn sie ganz Top-Niveau erreichen wollen. Aber so zur Weiterentwicklung, nochmal ein ruhiges Jahr zu absolvieren, nochmal Champions League zu machen, da ist Leverkusen ein tolles Pflaster, gerade auch durch Xabi Alonso. Und man sieht ja auch in der Tabelle, wo sie jetzt stehen, die sind wieder oben mit dabei. Also
haben sich rangepirscht, ne? Also ja, irgendwie wirkte ja es vor 3-4 Wochen schon so, nach den 7 Siegen auch der Bayern, alles zu null, wirkte schon so, ach ey, das Ding kannst du eigentlich schon abhaken. Wie gesagt, jetzt gab es was hatten wir jetzt, den 13. Spieltag, glaube ich, 14. Spieltag, was hatten wir jetzt gerade, 14? 13, 14, glaube ich, gab es die erste Saisonniederlage, wie gesagt, das auch personell schwächelnd, vielleicht noch nicht der beste Auftritt der Bayern bei guten Mainzern und trotzdem spielst du ja eine gute Bundesliga-Saison und plötzlich aber guckst du auf die Tabelle und denkst dir, warte mal, das waren doch vor Wochen irgendwie gefühlte 8-9 Punkte, jetzt sind es in Anführungszeichen nur noch 4, man überwintert definitiv als Erster, egal was da jetzt passiert gegen Leipzig und trotzdem war schon irgendwie für mich am Wochenende so, nicht ein Schockmoment, wäre zu viel gesagt, aber so ein kurzes, so ein Hallo wach, so ein Ach du meine Güte, könnte ja doch noch spannend werden, die Saison.
Ja, Gott sei Dank könnte es spannend werden. Also für jeden neutralen Fußballfan ist das natürlich ein Geschenk. Und dass Leverkusen auch sportlich, also finanziell und sportlich den Bayern gewachsen ist, hat man ja im Pokal gesehen. Simon Rolfes hat es bei uns gesagt. Also wir sind hier nach München gekommen mit der Zielsetzung, wir gewinnen. Da ging es nicht irgendwie darum, nur knapp zu verlieren, sondern es sollte schon der Sieg rausspringen. Also dieses neue Selbstbewusstsein, das spürt man in Leverkusen. Und ich glaube, sowas zieht natürlich dann auch Florian Wirtz an.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Bleibt spannend bei der Personal. Wie gesagt, die offizielle Vertragsverlängerung dort ist noch nicht fix. Also das ist einfach nur mal hier zur Einordnung. Und trotzdem, ich habe trotzdem das Gefühl, Kumi, langfristig, wie du es gesagt hast, führt eigentlich seinen Weg an die internationale Weltspitze über die Bayern. So, und ich glaube, dass er vielleicht auch mit Blick auf die WM 2026, ne, dass sich auch nochmal überlegt hat, du hast es eben gesagt, bei den Bayern geht man nicht so raus, wie man reingekommen ist, das ist auch mal ein Stahlbad, was man dadurch geht, ne, mit viel Konkurrenz, all das, er ist jetzt ein Spieler, der auch schon ein gewisses, ja, öffentliche Standing ja auch mitbringt, auch ein gewisser öffentlicher Erwartungsdruck, dass man sagt, hey, die Scorerwerte, die du da in Leverkusen gemacht hast, die darfst du ja auch ganz gerne in München dann machen. Dementsprechend vielleicht auch clever zu sagen, man wartet dieses eine Jahr vor der WM nochmal ab, spielt nochmal in Leverkusen auf seinem Niveau, wie man es jetzt die letzten Jahre gemacht hat, entwickelt sich noch weiter und guckt dann nach einer Weltmeisterschaft diesen Schritt zu gehen. Ne, vielleicht sogar mit einem Titel im Hintergrund, wer weiß, was da alles so passiert, also einen Titel im Rücken, zu sagen, okay, und jetzt komme ich aber zu den Bayern und bin Weltmeister als Beispiel und kreuz hier auf und so wie Toni Kroos damals bei Real Madrid als Weltmeister hin und sag, okay, jetzt bin ich hier der Platzhirsch.
Ja, man weiß ja, wie große Turniere dann auch auf die Marktwerte beeinflussen.
Ich wollte sagen, für die Bayern wäre es eher negativ wahrscheinlich. Wenn es nicht eine Ausstiegsklausel gibt, wäre wahrscheinlich eine sehr, sehr gute WM von Florian Wirtz für die Ablöse ein bisschen negativer. Aber
ja, also es gab schon genügend Rising Stars bei großen Turnieren, die nochmal auf die ganz, ganz große Bühne getreten sind. Das könnte auch ein Gedanke sein, den vielleicht Flo Wirtz hat, dass er sagt, okay, spiele ich die WM 26, werde da zum Superstar, werde vielleicht zum Golden Boy. Ist er da noch jung genug? Wahrscheinlich schon. Also schon, ja. Das sind auch so Überlegungen, die man haben kann. Also jetzt diskutieren wir beide ja schon ewig. Was glaubst du, wie lange die Familie Wirtz da diskutiert? Das Für und Wider.
Ja, also da wird auch wieder unruhige Weihnachten. Ja, ja.
Und am Weihnachtsbaum gesungen, sondern da wird hauptsächlich diskutiert wahrscheinlich.
Gibt kein Raclette dieses Jahr. Wird nicht gegessen, wird nur geredet. Dann lassen wir es auch lieber hier. Haben wir auch genug drüber gesprochen, hast du vollkommen richtig gesagt. Lass uns nochmal kurz über ein paar handfestere Themen reden. Das hier alles ist ja auch noch viel, ja, Gedankenschwärmerei, Gedankenkramerei irgendwie. Lass uns über Sachen reden, die schon passiert sind. Es war nämlich Fanclub-Treffen, Kumbi. Und du bist Max Eberl hinterher gereist. Am vergangenen Sonntag ist ja jährlich, dass die Bayern dann sozusagen ausschwärmen und mit den Sportvorstand, Trainer, die Spieler immer wieder Fanclubs dann besuchen, was ich eine unglaublich schöne Tradition finde. Wie gesagt, du bist hinter Max Eberl hinterhergefahren. Magst du kurz erzählen, wo wart ihr beide?
Moment.
Ja, oder Eberl ist dir hinterhergefahren?
Max Eberl ist mir hinterhergefahren, weil ich war vorher da.
Jetzt wird's wahnsinnig. Ach so, ja gut. Das war der Grund sozusagen. Er ist auch nur dahin gefahren, weil du da warst, sei ehrlich.
Also, da wäre ich ein schlechter Reporter, wenn die Fanclub-Sitzung da schon begonnen hat und ich trödel dann erstmal so hinterher.
Ja, du, wer weiß. Stau am sonntäglichen Morgen ist ja alles möglich. Du. Magst du kurz erzählen, wo wart ihr und wie war es? Ist ja viel wichtiger.
Wir waren in Wallerfing. Das werden die wenigsten kennen. Wallerfing liegt in der Nähe von Deggendorf, also tiefstes Niederbayern. Der Fanclub-Vorsitzende hat mir schon gesagt, oh, ob ihr uns findet, wir sind ja so weit versteckt und so weiter. Es ist wirklich versteckt, es ist sehr ländlich, aber genau das macht ja auch den FC Bayern aus. Da ist die Basis und da war eine Schulturnhalle umgebaut, alles in Rot-Weiß und natürlich die üblichen, die übliche Musik wurde da abgespielt und dann kam Max Eberl. Er musste sich so ein bisschen Spott gefallen lassen, weil er ja nie ein Tor geschossen hat in der Bundesliga. Und dann gab es so einen kleine Torschuss-Challenge und dann die obligatorische Fragenrunde. Da kamen ja doch interessante Fragen auf, weil ich sage jetzt mal, der durchschnittliche Bayern-Fan aus Niederbayern ist nicht ganz so diplomatisch wie wir Reporter auf einer Pressekonferenz. Und okay. Das ist dann schon immer interessant, wie der jeweilige Protagonist reagiert. Und da ging es zum Beispiel auch um Leroy Sané. Ein Fan hat ihn da als Stinkstiefel bezeichnet und hat gesagt, der musste gar nicht duschen. Sein Trikot war ja gar nicht nass, der hat sicherlich nicht geschwitzt. Also das sind dann die Szenen, die für Aufsehen bei solchen Fanclub-Besuchen sorgen.
Wie gesagt, war ein Tag nach der Mainz-Niederlage, ne? Das nochmal kurz zur Einordnung. Also da dementsprechend vielleicht auch manchmal noch mit diesem Trikot und er war ja überhaupt nicht verschwitzt, der Ärger bei dem einen oder anderen noch ein bisschen tiefer. Wie hat er denn allgemein, was hat er für einen Auftritt hingelegt? Also ich habe so ein, zwei lustige Videos schon gesehen, hat er eine Anekdote erzählt von der Kompanieverpflichtung damals, dass er da auf der Couch geschlafen hat, weil Uli Hoeneß ihm vorher gesagt hat, Mensch, wenn du zu dem Vincent Kompanie reist mit Christoph Freund zusammen, dann kommst du auch wirklich erst wieder, wenn das Ding unter Dach und Fach ist. Also ohne Unterschrift brauchst du nicht mehr herkommen. Und weil die Gespräche ein bisschen länger gingen, hat er dann da auf der Couch geschlafen. Also es waren so ein paar lustige Anekdoten, die ich gesehen habe, aber eben halt auch ein paar ernstere Themen. Also wie war da seine Marschroute? Wie hat er auch unter anderem zu Leroy Sané reagiert?
Ja, also solche Termine, da glaube ich, das war natürlich der erste Fanclub-Besuch von Max Eberl, aber da hat er kein Problem und da geht es natürlich manchmal auch ein bisschen deftiger zu. Ein Fan hat sich beschwert, dass ihm er hat ein Authentic-Trikot gekauft und da sind die Sterne abgebröckelt und er hat sie festbügeln lassen, dann sind die wieder runtergefallen. Also solche Themen kommen da auch auf, da muss man dann auch schlagfertig sein und entsprechend volkstümlich reagieren, sage ich jetzt mal, damit man da den Saal auf seiner Seite weiß, aber es war ein absolutes Heimspiel für Max Eberl, der hatte da keine Anpassungsschwierigkeiten, Bier hat er nicht getrunken. Aber es war, glaube ich, ein angenehmer Termin für ihn. Das hat er uns dann später auch am Mikrofon gesagt, dass er das schon für wichtig hält. Interessant war natürlich die Frage nach Leon Goretzka. Da hat er sich wiederholt und hat gesagt, wir haben ihm einfach nur gesagt, dass es schwer werden könnte, dass der Konkurrenzdruck groß ist. Und die entscheidende Szene aus journalistischer Sicht war natürlich die Frage nach Leroy Sané, weil da eben die kritischen Stimmen aufkamen, weil es dann eben hieß, das ist ein Stinkstiefel. Und da hat Max Eberl so den Mittelweg gesucht. Er hat jetzt nicht Leroy Sané mit allem, was er hatte, verteidigt, sondern hat gesagt, er wird hier keine Leute vernichten und für ihn geht es immer ums Kollektiv. Da hätte Max Eberl meines Erachtens so ein bisschen mehr aus dem Sattel gehen können und sagen können, hier werden meine Spieler oder unsere Spieler werden nicht als Stinkstiefel bezeichnet, hier gibt jeder alles. Da hat er sich mehr so ins Allgemeine gerettet. Aber so von der Stimmung her sind solche Termine ja eigentlich immer auch interessant für uns, für unsere Reporter.
Deswegen lass uns nochmal kurz bei diesem Punkt bleiben, weil der halt eben so interessant ist. Jetzt haben wir es in der vergangenen Woche schon in der Folge angesprochen. Davor war die Jahreshauptversammlung mit Herbert Heiners Rede, der halt bei Thema Vertragsverlängerung sozusagen Applaus vom Publikum wollte, aber halt in Anführungszeichen nur die drei Spieler Davis, Musiala und Kimmich erwähnt hat. Jetzt kommt es bei einem ungewöhnlichen sozusagen Treffen, bei einem Fanclub-Treffen dazu, dass Sané so Thema wird und auch da Max Eberl sich nicht so komplett traut, ihn da zu 100% zu verteidigen oder zumindest als großer Fürsprecher für ihn aufzutreten. Es fällt ja auf, Kumbi, einfach die Bayern sie distanzieren sich öffentlich nicht von ihm, das wäre ja vollkommen falsch, genauso wie bei Goretzka auch, sie betonen immer die Wichtigkeit, das Potenzial und dass er zum Kader gehört und all das. Aber es will einfach keine wirkliche Liebe aufknistern. Also es wirkt alles einfach deutlich kälter als bei allen anderen Personalien, die wir hier heute schon durchgekaut haben.
Ja,
und es ändert sich auch nicht. Also es ist ja seit Monaten so in dem Sinne.
Ja, also Max Eberl hat das in Gelsenkirchen beim Spiel gegen Donetsk abseits der Mikrofone nochmal eingeordnet. Er sah das jetzt gar nicht so eng, dass Herbert Heiner den Leroy Sané auf der Jahreshauptversammlung nicht erwähnt hat, sondern ging halt einfach nicht, dass man alle aufzählt. Ich würde jetzt nicht den Fehler machen zu behaupten, dadurch, dass die Priorität auf die drei Spieler Davis, Kimmich, Musiala liegt, sind die anderen egal. Die anderen Spieler sind nicht egal, mit denen auch verlängert werden könnte. Sondern es ist halt einfach eine andere Ausgangslage. Das hat Max Eberl schon gesagt. Man tut das eine, ohne das andere zu verachten. Also man kümmert sich natürlich auch um die Verhandlungen mit Leroy Sané, aber die Ausgangslage ist einfach eine andere. Ich würde Max Eberl jetzt beim Wort nehmen und sagen, er spricht ja immer von internen Transfers. Da sind wir wieder bei meiner Marschroute, lieber mal die Leute behalten, die man hat, statt sie zum Teufel zu jagen. Und ich habe mir ein paar Statistiken angeschaut von Leroy Sané. Er ist nicht so schlecht, wie er teilweise gemacht wird. Also er ist kein Stinkstiefel. Und wenn man sich dann so ein paar Top-Werte von ihm anschaut, wenn man ihn dann auch im Vergleich sieht mit Serge Gnabry oder mit Kingsley Coman, er hat das höchste Tempo, er hat die größte Laufdistanz von den drei, er ist, wenn es um solche Laufwerte geht, ist er unter den Top 5 der Flügelspieler weltweit, also es ist ja nicht so, als wäre er zu gar nichts fähig und da glaube ich, muss man ein bisschen aufpassen und wenn jetzt tatsächlich diese Situation eintreten sollte, dass Flo Wirtz noch ein Jahr Bedenkzeit braucht, dann ist Leroy Sané wieder ein absoluter Kandidat, weil, wie gesagt, die Statistiken sprechen in vielen Punkten für ihn. Also auch was die Kreation von Chancen betrifft, was von Ballgewinnen im Mittelfeld, was das angeht. Also man macht ja manchmal den Fehler, dass man die Vorlage und den Torschützen irgendwie feiert, aber die Arbeit dahin übersieht man gerne. Und da hat Leroy Sané bessere statistische Werte, als viele glauben.
Natürlich, denk an das Tor, das sehr, sehr wichtige 2:1 gegen Donetsk, ne, wo er sozusagen die Fußspitze reinhält, den Ball da erobert im gegnerischen Drittel und dann Musiala halt für Thomas Müller direkt eine Sekunde später vorbereitet. Also sind ja genau die Szenen, die du eben sagst. Und trotzdem hast du ja vorhin auch betont, dass es immer mehr den Anschein macht, beziehungsweise auch das, was du hörst, der Fall ist, dass man ihm halt intern Druck macht. Also dass man ihm intern schon sagt, hey, wir erwarten noch mehr von dir, trotz gewisser Zahlen, die du hier eben gerade zum Besten gegeben hast. Denn das ist noch nicht das, was wir sozusagen, ist noch nicht das Level, was wir denken, was du bereit bist zu leisten oder was du leisten kannst. Und dementsprechend reicht es aktuell auch noch nicht, dass wir uns final auf eine Verlängerung einigen. Also ist ja auch irgendwo Fakt.
ja, Druck ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes und jeder, der in München unterschreibt, weiß, dass er Druck abbekommt. Gerade als deutscher Nationalspieler stehst du nochmal mehr im Fokus. Man muss sich halt klar sein, also die vier Flügelspieler, die der FC Bayern im Kader hat, sind ja auch ganz andere Typen. Also unterschiedlich, klar, sie sind alle schnell und alle trickreich und so weiter. Aber es ist zum Beispiel bei Leroy Sané so, der zieht ja gerne in die Mitte. Das machen ja Kingsley Coman und Serge Gnabry zum Beispiel nicht. Mit der Folge, dass Leroy Sané, wenn er sich in die Mitte bewegt, natürlich häufiger unter Druck gerät. Mhm. Das bringt ihn oftmals in gefährlichere Situationen, als es bei Serge Gnabry der Fall ist. Aber die Gefahr, dass er den Ball eben verliert, ist natürlich auch höher. Da müssen sich die Bayern überlegen, wollen wir einen inversen Flügelspieler, der gerne nach innen zieht, à la Robben und Ribéry, oder wollen wir lieber die Außenlinienflitzer? Das hat dann auch wieder was mit Kaderplanung und mit Statik zu tun. Ich persönlich würde jetzt Leroy Sané noch nicht abschreiben. Er hat ja noch einige Wochen und einige Spiele vor sich, in denen er sich beweisen kann. Aber klar, er hat nicht wirklich, gerade in der öffentlichen Meinung, hat er nicht immer so eine Lobby, was sich dann eben auch bei solchen Fanclub-Besuchen bahnbricht.
Du bist aber heute auch ein bisschen als kleiner Anwalt unterwegs hier, ne? Finde ich gut, also finde ich ja legitim. Irgendeiner muss es ja auch mal öffentlich übernehmen, aber du bist
ja... Ja, nur du, es ist ja unsere Aufgabe, dass wir nicht nur irgendwie gefühlig irgendwas aufschreiben, was wir so spüren oder glauben zu spüren. Du hast mein Bauchgefühl angesprochen. Mhm. Darum geht es ja nicht, sondern es geht natürlich auch um statistische Werte. Die Bayern sind da vorn dabei, wenn es um solche Auswertungen geht. KI wird immer wichtiger. Gibt ja Leute, die behaupten, man braucht gar keinen Sportdirektor und keinen Sportvorstand mehr, man kann alles mit KI machen. Und die Zahlen, das kann ich ja bestätigen bei Sport1.de, wenn wir uns statistische Werte geben lassen von den Dienstleistern, da, also eine Überraschung ist immer dabei.
Das ist richtig.
Da kann man sich nicht immer auf sein Gefühl verlassen, sondern da muss man die harten Fakten und die Zahlen anschauen.
Korrekt.
Aber ich kann dir auch Statistiken sagen, wo Leroy Sané jetzt nicht ganz oben dabei ist. Also so ist es nicht, dass nur alles für Leroy Sané spricht.
Wir schauen es uns weiter an. Wie gesagt, also so viele Sachen. Wir besprechen ja heute jetzt hier schon wieder
zum 40 Beispiel, Minuten. Zum Beispiel, das wäre zum Beispiel was für Thomas Tuchel, wenn es um die Expected Goals geht.
Aha.
Der XG-Wert. Da hinkt Leroy Sané ein bisschen hinterher. Seine Großchancen nutzt er nicht so konsequent.
Wäre ja ein Punkt, wo die Bayern sich aktuell, wo sie jemanden bräuchten, ne? Solange Harry Kane, vielleicht ist er ja wieder fit jetzt gegen Leipzig, soll er im Kader stehen, aber solange er noch nicht wieder 90 Minuten lang treffsicher bomben kann, brauchst du halt eben genau von der Flügelseite halt diese Treffsicherheit, ne? Haben wir auch schon thematisiert hier in den letzten Wochen, dass von den Flügeln mehr kommen muss, was die Scorer am Ende angeht. Weil halt eben viel am Ende
natürlich bei dann
Kane
auch in
hängt.
Ja, du musst auch erst in die Position kommen. Also ich kann mich erinnern, während der Nationalmannschaft haben wir darüber gesprochen, warum vergibt Kai Havertz gegen Dänemark diese Großchance. Mhm. Dass der aber vorher den Ball perfekt mitgenommen hat und dann richtig schnell unterwegs war, davon hat kaum jemand gesprochen. Mhm. Und andere Spieler, also ein Füllkrug, so sehr ich ihn schätze, der wäre gar nicht in diese Position gekommen, weil so wie Kai Havertz den Ball mitzunehmen, das hätte Niklas Füllkrug, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, nicht so elegant hinbekommen. Mhm. Also man muss da immer beides sehen und klar, es wäre, glaube ich, für den FC Bayern schon gut, wenn es auch noch andere Knipser gäbe als den guten Harry Kane.
Lass uns doch, wenn du schon Harry Kane ansprichst, da die Überleitung finden jetzt zum Spiel gegen RB Leipzig morgen, dann am Freitagabend, letztes Spiel, nicht der Hinrunde, sondern ist ja wie gesagt der 15. Spieltag. Hinrunde wird dann Anfang Januar beendet, aber zumindest für dieses Jahr nochmal ein Heimspiel gegen großen Gegner. Wenn ich die PK vorhin richtig verfolgt habe, dann, wie ich es eben angedeutet habe, ist Harry soweit wieder fit, vielleicht noch nicht für 90 Minuten, aber dass er morgen im Kader stehen wird. Stimmst du mir dazu?
Ja, Vincent Kompany wollte sich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und irgendwas verraten. Das hat er mit vielen Trainern gemeinsam, aber er hat gesagt, Harry Kane wird, wenn das Abschlusstraining gut läuft, gegen Leipzig eine Rolle spielen. Und soweit ich weiß, ist Harry Kane kein Spieler, den man einwechselt,
nee,
sondern eher einen, den man von Anfang an stürmen lässt. Und man will ja auch keine, gut, mittlerweile gibt es 5 Auswechslungen, aber man will ja keine Auswechslung auch verschenken. Das alte Spiel, wenn du einen Angeschlagenen hast, dann lass ihn von Anfang an spielen. Wenn nichts mehr geht, geht er raus. Und wenn du ihn einwechselst und dann geht nichts, dann musst du ihn wieder rausnehmen, dann hast du 2 Auswechslungen verschenkt. Also auch hier spricht die Logik dafür, dass Harry Kane von Anfang an auftreten
wird. Doch ein kleiner Mathematiker irgendwie in dir drin. Ich weiß es nicht, der das gut zusammenrechnen kann.
Dieser Eindruck täuscht vollkommen.
Lass uns doch zumindest dann bei Zahlen bleiben. Wie wichtig wären denn morgen 3 weitere Punkte auf dem Konto? 3 Punkte sind immer wichtig, aber jetzt besonders dieses zum Jahresende, Niederlage davor, nur noch in Anführungszeichen 4 Punkte vor Leverkusen. Mit so einem Knalleffekt dann auch mit Leipzig einen prominenten Gegner, der jetzt sich nach schweren Wochen so ein bisschen wieder langsam auf dem Vormarsch ist, gerappelt hat, gegen Frankfurt zu Hause im Pokal und in der Liga 2x2 wichtige Siege geholt hat. In Kiel, glaube ich, zwischendurch haben sie nochmal gewonnen. Also so ein bisschen wieder auf dem Weg der Besserung ist. Hat schon wieder alles so ein bisschen morgen das Potenzial, nochmal so ein Knalleffekt-Spiel zu sein zum Abschluss, ne?
Ja, rein psychologisch, wenn du dir eine Niederlage abholst gegen Leipzig zu Hause, das nach der Niederlage in Mainz, da hast du ein paar Tage was nachzudenken. Daran kannst du dann rumkauen unterm Weihnachtsbaum. Und man darf das nicht unterschätzen, so dieses Zwischenfazit am Ende eines Kalenderjahres, das spielt schon eine Rolle. Und die Interviews nach solchen Spielen sind dann auch immer ganz besonders, weil da wird dann das große Fazit gezogen. Und wenn man sich aber dann nur mit diesem Spiel beschäftigen muss, weil es wieder eine Niederlage ist, was heißt, es wird ungemütlich. Also es ist ein schlechter Zeitpunkt, weil das hat man ja auch nach dem Spiel gegen Barcelona gehört. Da hat Joshua Kimmich gesagt, am liebsten würde er sofort wieder spielen. Und Vincent Kompany hat es auch gesagt, um das wieder wettzumachen. Mhm. Und wenn du aber mit 2 Niederlagen in die Winterpause gehst, da kannst du lange Zeit nichts wieder gut machen.
Du hast eben dieses ominöse Wort und wahrscheinlich in der Fußballbranche auch so ein bisschen verhasste Wort Zwischenfazit schon mal kurz gesagt. Vincent Kompany wollte sich heute nicht locken lassen. Also es gab gleich 2, 3 Kollegen, die es auf der PK versucht haben, irgendwie nochmal nachzufragen und zu sagen, hey, jetzt ist ja jetzt das erste halbe Jahr irgendwann um. Wie sieht's denn aus? Wie ist denn Ihre Zeit? Wie bewerten Sie das Ganze? So richtig, er war schon im Game-Modus, im Tunnel sozusagen auf Leipzig, wollte da nicht so wichtig drauf antworten. Deswegen ist es jetzt deine Aufgabe, das nochmal so ein kurzes Zwischenfazit zum Ende dieser Folge hier zu platzieren. Wie siehst du das erste halbe Jahr von Vincent Kompany?
Positiver als ich dachte. Also es war natürlich schon ein Risiko mit einem jungen, relativ unerfahrenen Absteigertrainer als FC Bayern in die Saison zu starten. Am Anfang fand ich das alles ein bisschen zu wild und ein bisschen zu offensiv, aber Vincent Kompany hat da bewiesen, dass er das Ganze anpassen kann. Das hat er getan. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir noch nicht bei 100%, was dieser Kader bereit ist oder fähig ist zu leisten. Und auch Vincent Kompany ist noch nicht auf der Höhe seiner Schaffenskraft. Also da ist noch Luft nach oben, was aber am Ende eines Kalenderjahres vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man sich noch irgendwie verbessern kann und nicht allzu müde rumhängt. Man ist derjenige, der als erster überwintert. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig für die Gesamtlage. Also wenn du mir jetzt eine Note geben, eine 2- würde ich der bisherigen Amtszeit von Vincent Kompany geben.
Wie du es eben schon angedeutet hast, eine 2- und trotzdem als Erster an die Winterpause zu gehen, da gibt es schlimmere Dinge, glaube ich. Ne? Also genau das ist ja so dieser Punkt, dass man sagt, hey, da ist noch nicht alles ausgeschöpft. Ich glaube, das spürt auch jeder. Die Thematik mit den großen Spielen, in Anführungszeichen, haben wir hier schon thematisiert. Ne? Mit der Spielweise vielleicht auch, dass noch ein paar Sachen zu sehr auf dem Harry Kane, Jamal Musiala ausgerichtet sind. Und trotzdem hast du, wie du es eben richtig angedeutet hast, eine, glaube ich, deutlich bessere Hinrunde gespielt, als es viele vor der Saison erwartet haben. Zumindest meiner Meinung nach. Du bist in der Champions League wieder komplett im Soll, hast es in der eigenen Hand. Wahrscheinlich am Ende sogar unter die Top 8 zu kommen. In der Bundesliga stehst du ganz vorne. Pokal, sehr bitteres aus, das hat Max Eberl heute auch nochmal betont. Das trübt natürlich das Ganze so ein bisschen, auch wenn die Leistung gut war an dem Tag und es einfach andere Gründe hatte. Und trotzdem mit 2-, ja, 2-2- gehe ich ungefähr mit. Aber als Potenzial, glaube ich, auf eine 1. Man sagt, wie hat man das früher in der Schule immer gesagt, wenn es auch so Halbjahreszeugnisse gab, aber Potenzial für eine bessere Note wäre noch da. Zumindest habe ich das ganz häufig immer gehört.
Ja, häng dich im zweiten Halbjahr rein. Du kannst es doch.
Ja, du kannst es doch. Du hast es doch schon mal gezeigt. So, ja gut. Ja, habe ich ganz häufig gehört. Ob es dann immer gereicht hat, weiß ich selber gar nicht mehr. Aber ich glaube, meistens bin ich bei den gleichen Noten geblieben. Deswegen machen wir beide hier diesen Podcast jetzt heutzutage. Ist auch schön. Ne, haben dann trotzdem noch ein bisschen an Spaß hier. Kumbi, es hat mir wieder große Freude gemacht mit dir.
Ja, auch lieber, Bjarne.
Ich würde einen Strich drunter machen unter dieser heutige Folge und sagen einfach danke dir. Und
ja, ich weiß auch, warum du dich so ausführlich jetzt bedankst, weil, und das wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht, das war für dich die letzte Folge Bayernwoche.
Korrekt.
Weil du Sport1 verlassen wirst und du gehst Richtung Bremen, deiner Heimatstadt.
Korrekt. Ist ein Ende von unserem Projekt hier sozusagen. Nicht das Ende der Bayernwoche, das ist ganz wichtig, kommen wir gleich zu. Genau, würde mich beruflich wieder in die Heimat ziehen, rund um Werder Bremen dann zu arbeiten, wieder näher an die Familie ran. Trotzdem, das weißt du selber ja auch schon, bestens haben wir häufig darüber gesprochen, auch mit einem traurigen Auge, auch wenn ich mich sehr auf die neue Aufgabe freue. Hat es mir hier immer unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir an der Seite diesen Podcast jetzt über fast 10,5 Monate zu betreuen. Haben, glaube ich, gut was hinbekommen. Mir hat es zumindest, oder das Feedback war überwiegend immer sehr, sehr gut. Deswegen einfach nochmal danke dir. Danke allen, die da drumherum arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sind nicht nur wir beide, da gibt es auch andere Leute. Andreas, Stefan Moser, alles Mögliche, dass die hier auch nochmal in Erwähnung kommen. Dennis, deswegen danke euch auch. Und bevor ihr jetzt groß denkt, das können die jetzt noch vor Weihnachten nicht machen, meine Güte, jetzt geht's mit der Bayernwoche nicht weiter. Na, keine Sorge, es geht natürlich mit der Bayernwoche weiter im nächsten Jahr. Denn die wunderbare Kollegin Madeleine Etti wird anstelle von mir übernehmen. Das hat sie in diesem Jahr aushilfsweise auch schon zweimal gemacht. Und wer sie trotzdem noch nicht so gut kennt, hier stellt sie sich nochmal ganz kurz für euch vor. Madeleine, deine Bühne.
Ja, danke dir, Bjarne, und hallo an euch da draußen. Bevor ich aber zu mir komme, möchte ich erstmal Danke sagen. Danke dir, Bjarne, für echt spannende, tolle, aber teilweise auch super intensive Folgen der Bayernwoche aus diesem Jahr. Aber du hast es schon angesprochen. Die gute Nachricht ist, der Podcast bleibt auch im neuen Jahr bestehen, allerdings mit neuer Besetzung. Und deshalb kommen wir zu mir. Für die, die mich nicht kennen, ich durfte Bjarne hier in der Bayernwoche zwar schon mal vertreten, aber auch nochmal für die anderen. Ich bin die Madeleine, seit 4 Jahren bei Sport1 und ich freue mich riesig, mit Stefan Kumberger nächstes Jahr die Bayernwoche zu machen. Und ich bin mir sicher, es wird auf jeden Fall nicht langweilig rund um den Rekordmeister, denn es stehen wichtige Personalfragen an, wie zum Beispiel, was passiert mit Leon Goretzka oder was wird aus Leroy Sané? Schaffen die Bayern es endlich, mit ihren Hoffnungsträgern wie Musiala oder Kimmich zu verlängern? Und nicht zu vergessen, das Finale daheim steht an nächstes Jahr. Schafft der FC Bayern aus dem Finale daheim einen Titel daheim zu machen? Zumindest hat sich das Bayern-Boss Jan-Christian Dresen ganz groß auf die Fahne geschrieben. Ihr merkt schon, die Themen werden nicht weniger und das ist auch gut so. Also genießt alle eure Weihnachtszeit, ruht euch gut aus und wir sehen uns dann mit neuer Energie im neuen Jahr. Ich freue mich drauf.
Ja, Bjarne, da haben wir doch charmanten und kompetenten Ersatz für dich gefunden. Die Madeleine hat es ja auch schon zweimal, wie du es gesagt hast, für dich übernommen. Aber ich muss dir natürlich nochmal sagen, wie sehr ich die Arbeit mit dir geschätzt habe, wie sehr du dich bei diesem Podcast reingehängt hast, auch bei unseren gemeinsamen Ausflügen da draußen vor Ort beim FC Bayern. Da war ich immer sehr zufrieden mit dir. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was beibringen. Ich habe von dir einiges gelernt. So ist es, dass man in dem Alter auch nochmal was lernen kann.
Schön.
Und ich werde dich auf alle Fälle im Kopf und im Herzen behalten und wir werden uns ja noch häufiger sehen und hören, davon gehe ich fest aus, weil du bist schon ein bisschen mehr als nur ein Kollege und mich stimmt schon traurig, weil hat immer sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, das haben die Leute da draußen auch gespürt, dass wir beide da einen guten Draht haben und mit viel Leidenschaft da in den Podcast reingegangen sind. Aber ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute in der Heimat. Grüßen wir Bremen und die Bayern und die Bremener, die Bremer werden ja noch häufiger aufeinander treffen. Spätestens in so einem Zusammenhang werden wir uns ja im Weserstadion oder in der Allianz Arena sehen. Das hoffe ich auf alle Fälle sehr und möchte mich bei dir bedanken für deine tolle Arbeit und dein Herzblut und dein Engagement.
Danke dir für deine Worte, weiß ich sehr zu schätzen. Jetzt geht es hier schon mehr um mich, als ich eigentlich wollte. Wie gesagt, am Ende soll ja die Bayern im Fokus stehen und trotzdem vielen, vielen Dank für deine Worte. Ich kann das Ganze natürlich nur so zurückgeben. Bei dir habe ich mich schon bedankt, das weißt du was du dieses Jahr sozusagen hier im Podcast, aber drumherum für eine Wichtigkeit hattest, wie viel du mir gezeigt hast, wie viel du mir, ja, mich bei den Bayern auch reingebracht hast, sozusagen, ich mit dir zusammen erleben durfte. Nicht umsonst haben wir immer hier ganz viele O-Töne eingespielt, die wir irgendwo da draußen eingesammelt haben. Das werde ich soweit nicht vergessen, war eine ganz, ganz tolle Zeit. Deswegen auch, ja, wie gesagt, zum 50. Mal danke, danke, danke an dich und natürlich an euch da draußen. Das möchte ich nicht kurz zum Ende nicht vergessen. Was für ein Feedback dieses Jahr. Ich glaube, wir beide haben uns am Anfang des Jahres, als wir zusammensaßen mit den Leuten, die diesen Podcast im Hintergrund ein bisschen gestalten, nicht vorstellen können, dass ja so viele Menschen uns am Ende dann wirklich regelmäßig zuhören. Deswegen unglaublich. Macht so weiter, bleibt diesem Podcast gewogen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn ja vielleicht diese besondere Connection zwischen uns beiden dann ab nächstem Jahr dann hier nicht mehr der Fall sein wird. Madeleine wird es ganz, ganz gut machen, da bin ich mir sehr sicher. Du bleibst dem Ganzen ja sowieso gewogen. Also von daher, bleibt hier weiter dran. Ich werde die Bayern sowieso weiter verfolgen, die Bayernwoche erst recht. Und ja, ihr wart eine ganz, ganz tolle Zuhörerschaft und deswegen danke euch weiter, gebt weiter Feedback, mehr gibt's von mir nicht zu sagen. Kumbi, alles Weitere besprechen wir irgendwann im Privaten in Ruhe und jetzt würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Schöne Festtage euch da draußen, viel Spaß, sitzen und ich hoffe, die letzte Folge hat euch hier nochmal gefallen und dann viel Spaß im neuen Jahr. Macht's gut.
Ja, und da muss ich jetzt nochmal einhaken. Ja, bitte. Ich weiß, ich ziehe diese Podcasts immer hinten lang. Also wer jetzt diese ganze Herzschmerznummer hier überlebt hat, also Bjarne stirbt nicht, sondern Bjarne zieht halt einfach nur weg. Wer jetzt noch zuhört, der darf von mir erfahren, dass wir am 9. Januar wieder am Start sind. Madeleine und ich werden dann den Podcast für euch liefern und mir bleibt nur zu sagen, gebt weiter Feedback, freut mich immer sehr, auch wenn es manchmal unbequem ist, aber nur so werden wir besser und nur so können wir uns auch selbst hinterfragen und wir hören uns dann am 9.1. Macht euch schöne Feiertage, genießt die Winterpause, denkt vielleicht nicht immer nur an Fußball, sondern auch an die Familie und einen guten Rutsch ins Jahr 2025, das ja für alle Fußballfans sehr, sehr spannend werden dürfte. Die Vertragsverhandlungen bei den Bayern und natürlich die Club-WM. Also es ist viel geboten und wir müssen noch viel besprechen. Das Ganze dann mit Madeleine. Danke, Bjarne. Danke da draußen.
Und dann noch der mögliche Titel daheim. Also, Kumbi, da ist ganz, ganz viel geboten. Euch viel Spaß da draußen. Guten Rutsch. Macht's gut.